Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend an einem Tag, an dem in Wien eine Pressekonferenz die nächste jagte. Hinter den Kulissen hektische Beratungen über die Frage, wie es weitergehen kann, nach der Veröffentlichung des Videos, das FPÖ-Chef und Vizekanzler Karl-Heinz Strache und seinen Fraktionschef Johann Gudenus zum Stürzen brachte. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP hatte ja bereits am Samstag bekannt gegeben, dass es Neuwahlen geben wird, die allerdings wegen der Sommerferien erst Anfang September stattfinden sollen. Bloß was bis dahin? Die Minister der FPÖ sitzen ja weiterhin im Kabinett. Viele politische Beobachter hatten damit gerechnet, dass Kurz heute auch Innenminister Kickel aus dem Amt entlässt. Doch diese Erwartung hat Kurz bisher jedenfalls nicht erfüllt. Er beließ es bei einer allgemeinen Aussage.
Die Stimmung innerhalb der Volkspartei ist da sehr einig. Nämlich das Video und insbesondere auch die Reaktion der Freiheitlichen Partei darauf hat uns alle gemeinsam sehr erschüttert und hat auch gezeigt, dass es dort einen aus unserer Sicht falschen Zugang zur Politik gibt.
Soweit also Sebastian Kurz heute Mittag. Straches Nachfolger als FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte zuvor gedroht, sollte Innenminister Kickel entlassen werden, würden auch die anderen Minister das Kabinett verlassen. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten. Außerdem, der neue Präsident der Ukraine löst das Parlament auf und Google kappt seine Beziehungen zu Huawei. Im Hintergrund, gleich anschließend, blicken wir dann nach Italien vor der Europawahl. Der Titel: Italiens Allianz der Populisten und die Schwäche der Opposition. Zunächst schalten wir aber, wie versprochen, nach Wien zu unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, weshalb hat Sebastian Kurz Innenminister Kickel nicht geschasst heute?
Noch nicht geschasst, müsste man vielleicht an dieser Stelle sagen, denn es findet gegenwärtig ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und Innenminister Herbert Kickel statt. Das Bundeskanzleramt hat angekündigt, um 18.30 Uhr werde der Bundeskanzler an die Öffentlichkeit treten und dort dann sich nach Abschluss dieses sehr, sehr intensiven Tages mit sehr, sehr vielen Gesprächen, auf die wir gleich eingehen können, sich zu erklären, wie es weitergeht und vor allen Dingen, wie es bei der zentralen Frage, was mit dem politischen Schicksal des bisherigen FPÖ-Innenministers Herbert Kickl auf sich hat.
Was strebt Sebastian Kurz denn an? Will er bis September mit der FPÖ weitermachen?
Nein, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wir haben eben den Ton gehört von Sebastian Kurz im Anschluss an die Sitzung des Parteivorstandes seiner Volkspartei. Es gibt da zum Teil auch weitaus deutlichere Stimmen, gerade auch von Seiten der Landespolitiker, etwa der Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter, der an sich ganz ausgedrückt hat in einer anderen Sprache, nämlich der Gestalt, was die beiden ehemaligen, muss man jetzt ja sagen, FPÖ-Spitzenpolitiker Strache und Gudenus aufgeführt hätten auf Ibiza, was man auf dem Video hätte sehen können, sei ein absoluter Skandal und das sei eine große Schande gegenüber der Bundesrepublik Österreich. Und somit habe, und das ist an sich die Stimmungslage wohl auch in der Volkspartei, jedenfalls in der Parteispitze, und somit habe die FPÖ die Regierung selbst in die Luft gesprengt. Mhm. Also von daher dürfte das Indiz auch eines der Indizien dafür sein, dass die Koalition in dem Umfang nicht fortgesetzt wird und auch nicht bis zu den Neuwahlen im September.
Könnte Kurz denn in der derzeitigen Situation überhaupt weitermachen mit einem Minister von der FPÖ?
Er hat sehr, sehr viele Ankündigungen gemacht, was die Personalfrage angeht. Er hat sehr wohl auch seinen engsten Vertrauten, Gernot Blümel, den Europaminister, ankündigen lassen, bereits schon gestern Abend, dass sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Bundeskanzler Sebastian Kurz der Auffassung seien, dass Kickl entlassen werden müsse. Und mit dieser Ankündigung kann man den Tag oder von mir aus die nächsten Tage nicht weiter in die politische Zukunft gehen, die an sich relativ schwierig ist. Von daher halte ich nicht es für wahrscheinlich, dass Kickl weiter in diesem Amt bleiben kann. Der bisherige Innenminister hatte sich heute Vormittag ja zusammen mit dem designierten neuen ÖVP-Vorsitzenden Norbert Hofer auch erklärt und hat dann sehr, sehr offensiv gesagt, es sei ihm auch ein anderes, also ihm Kickl auch ein anderes Ressort angeboten worden von Sebastian Kurz am vergangenen Wochenende, nur nicht das Innenressort, das wollten letztendlich die Politiker der Volkspartei wieder zurückhaben. Von daher wurde der schwarze Peter also von Seiten der FPÖ Richtung Bundeskanzleramt weitergereicht.
Welche Option hat denn Sebastian Kurz eigentlich noch?
Er hat jetzt eigentlich nur die Option, dass er seine Ankündigung exekutiert, nämlich den Bundespräsidenten zu bitten, die Entlassung vorzunehmen vom Innenminister. Dann denke ich, dass die FPÖ-Politiker tatsächlich das tun, was sie auch angekündigt haben, nämlich dann geschlossen aus der Regierung auszutreten. Und dann letztendlich muss er sehen, dass er für die Zeit des parlamentarischen, Stillstandes bis zu den Neuwahlen Unterstützung bekommt von den österreichischen Sozialdemokraten, die das für den Fall angekündigt haben.
Gibt es denn schon neue Zahlen, wie sich der Skandal auf die Wählerinnen und Wähler auswirkt?
Nein, das ist zu frisch. Zum Teil ist es auch wirklich ein Schockzustand. Die Demoskopen sagen alle unisono, ihre bisherigen Wahlergebnisse und Prognosen könnten sie seit Freitagabend in der Schublade liegen lassen. Es wird allenfalls nur vermutet, cui bono, wem das zu Pass kommen könne bei dem Wahlsonntag, am kommenden Sonntag. Die Mutmaßung ist unter anderem die, dass einige FPÖ-Wähler, die mit diesem Video wirklich auch verstört waren, zu Hause bleiben und nicht ihre Stimme abgeben für die Freiheitlichen.
Anfang September soll es also Neuwahlen geben. Wie kommt es eigentlich, dass es so lange dauert?
Das hat einen gewissen Prozess. Es muss zunächst der Antrag auf Auflösung des Parlaments im Parlament gestellt werden. Dann kann man das beim Bundespräsidenten beantragen. Dann vergeht eine Frist von 82 Tagen, um genau zu sein. Dann landet man mitten in den österreichischen Sommerferien, nämlich im August. Von daher wird man das also so terminieren, dass man im September nach Ende der Schulferien und der Ferienzeit diese Neuwahlen durchführt. Im Gespräch ist entweder der 8. September oder eine Woche später der 15. September.
Live aus Wien waren das aktuelle Informationen und Einschätzungen von Clemens Fehrenkort. Schönen Dank dafür. International ist die Regierungskrise in Österreich intensiv verfolgt worden, natürlich auch in Berlin. Dazu Klaus Remme.
Keine rein innerösterreichische Angelegenheit, so lautet mehrheitlich das Urteil prominenter Parteipolitiker in Berlin. Von Linkspartei bis zur CDU ähnelten sich die Kommentare insbesondere darin, die Entwicklung in der FPÖ mit Vorwürfen gegen die AfD zu verbinden. Linke Chefin Katja Kipping formulierte das heute so:
Die AfD ist die deutsche Schwesterpartei der FPÖ und kleine und große Straches gibt es auch in der AfD hierzulande.
Vielfach wurde die umstrittene Spendenpraxis von AfD-Politikern zitiert. Die Rechtsbündnisse in Europa seien entlarvt, meinte FDP-Spitzenkandidatin Nicola Bär zu NDR Info. Und auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zeigte sich am Vormittag bei NTV von grenzüberschreitenden Gemeinsamkeiten der Rechtspopulisten überzeugt.
Am Ende müssen Abgeordnete nur einem Interesse verpflichtet sein, nämlich in Deutschland, dem Wohle des deutschen Volkes. Und offensichtlich tun das diese Gruppierungen nicht. Und deswegen jeder, der die AfD wählt, der unterstützt auch solche Methoden, wie wir sie gerade in Österreich sehen.
Für die AfD ist dies alles, wen wundert's, kein Thema. Parteichef Alexander Gauland fragte bei Welt TV:
Wenn einer einen schweren Fehler macht in einem anderen Land, was hat das mit mir zu tun? Es ist klar, Herr Strache hat die Verantwortung übernommen. Damit hat er diesen Fehler auch eingeräumt. Das trifft dann ja nicht mal die anderen Namen, die jetzt in der FPÖ sozusagen nach vorne kommen, wie Norbert Hofer zum Beispiel. Von daher kann ich überhaupt nicht sehen, was das mit der AfD zu tun hat.
Sein Parteifreund Armin Paul Hampel, ehemaliger ARD-Korrespondent, jetzt außenpolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion, problematisierte im Deutschlandfunk vor allem die Art und Weise, wie das Strache-Video in Ibiza zustande kam.
Verfehlungen und auch Machtfantasien von Politikern, besonders im betrunkenen Zustand, an jeder Ecke finden. Die Frage ist, wollen wir das? Dann könnten wir gleich den Bundesnachrichtendienst für alles einsetzen und der lauscht in jeder privaten Ecke und hört sich die Fantasien von Politikern an. Alles Mensch.
Der Innenminister muss gehen mit dieser Forderung an Bundeskanzler Kurz, wagte sich SPD-Chefin Andrea Nahles auf österreichisches Terrain. Die Aufklärung der Affäre dürfe nicht in den Händen eines FPÖ-Ministers liegen, so Nahles, und fügte zur Person des Bundeskanzlers hinzu.
Darüber hinaus möchte ich klar sagen, dass die Versuche von Sebastian Kurz, die Verantwortung für dieses ganze Debakel jetzt an anderer Stelle abzugeben, nicht fruchten. Ich möchte ganz klar sagen, dass er in erster Linie verantwortlich dafür ist, dass es überhaupt einen Vizekanzler Stache gegeben hat, dass überhaupt solche Leute an die Macht kommen konnten. Dafür trägt er alleine Verantwortung.
Paul Ziemiak von der CDU sieht den Regierungschef von der ÖVP in Wien in ganz anderem Licht.
Schnell, klar und vor allem konsequent. Er hat gesagt, es geht so nicht weiter. Genug ist genug und jetzt entscheidet das österreichische Volk.
Die Bundesregierung zeigte sich heute offiziell schmallippig. Man habe die Entscheidung für Neuwahlen zur Kenntnis genommen, hieß es. Sie sei nachvollziehbar.
Durften Spiegel und Süddeutsche Zeitung Ausschnitte aus dem Video, das auf Ibiza unter fragwürdigen Bedingungen zustande kam, überhaupt veröffentlichen? Vor allem von Seiten der FPÖ und der AfD in Deutschland kommt Kritik. Dazu gibt es aber klare Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wie Klaus Hempel schildert.
Es ist zunächst einmal streng zu unterscheiden zwischen der Aufnahme selbst und der Veröffentlichung des Videos. Nach § 201a Strafgesetzbuch macht sich strafbar, wer heimliche Videoaufnahmen erstellt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich des Gefilmten verletzt. Gehen wir mal davon aus, dass die Aufnahme rechtswidrig und sogar strafbar war. Dann kann die Veröffentlichung dennoch gerechtfertigt sein. Grundsätzlich muss sich ein heimlich Gefilmter nicht gefallen lassen, dass die rechtswidrigen Aufnahmen in aller Öffentlichkeit verbreitet werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt es aber Situationen, in denen dies ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann. Widerrechtlich beschaffte Informationen dürfen von der Presse verbreitet werden, wenn dies für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die öffentliche Meinungsbildung von erheblichem Gewicht ist. Andernfalls, Zitat, könnte die Kontrollaufgabe der Presse leiden, zu deren Funktion es gehört, auf Missstände von öffentlicher Bedeutung hinzuweisen. Zitat Ende. So hatte es das Bundesverfassungsgericht schon 1984 entschieden. Damals hatte sich der Investigativjournalist Günter Wallraff bei der Bild-Zeitung eingeschlichen und Missstände aufgedeckt. Erforderlich ist dabei eine Abwägung, bei der geprüft wird, was wiegt schwerer. Das Interesse des Betroffenen, dass nichts aus seinem höchstpersönlichen Lebensbereich hinausdringt, oder das Interesse der Öffentlichkeit an Information, damit sie sich eine Meinung bilden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wiegt das Interesse der Öffentlichkeit umso schwerer, wenn durch die Veröffentlichung Verhaltensweisen offenbart werden, die rechtswidrig sind. All das muss in die Abwägung mit hineinfließen. Hier geht es um den Vizekanzler eines EU-Staates, der sich in dem Video käuflich zeigt. Nach deutschem Recht ist Bestechlichkeit strafbar. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben erklärt, dass sie die Aufnahmen nicht selbst angefertigt oder in Auftrag gegeben haben, sondern von außen zugespielt bekamen. Orientiert man sich an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, fällt daher die Abwägung ziemlich eindeutig aus. Es gibt nicht nur ein erhebliches, sondern ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit an Information und Berichterstattung. Deshalb dürfte die Veröffentlichung des Videos von der Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz gedeckt und damit rechtlich zulässig gewesen sein.
Volodymyr Zelensky, so heißt seit heute der neue Präsident der Ukraine, der sich bei der Wahl vor wenigen Wochen gegen den bisherigen Amtsinhaber Poroschenko durchgesetzt hat. Für heute hatte das Parlament seine Vereidigung angesetzt. Nicht nur das sorgte für Verärgerung bei ihm. Zelensky hat heute das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt und noch andere weitreichende Entscheidungen gefällt. Dazu Florian Kellermann.
Volodymyr Zelensky will einen radikalen politischen Neuanfang. Deshalb hat er nicht nur angekündigt, das Parlament aufzulösen, sondern forderte auch den Rücktritt der Regierung. Kurz nach seiner Vereidigung sagte er im Parlament: Erlauben Sie mir, einen amerikanischen Schauspieler zu zitieren, der ein toller US-Präsident geworden ist. Die Regierung löst unsere Probleme nicht, die Regierung ist unser Problem. Ich verstehe unsere Regierung nicht, die behauptet, sie könne ja nichts tun. Das stimmt nicht. Ihr könnt ein Papier nehmen, einen Kugelschreiber und euren Platz freimachen für die, die an die nächste Generation denken und nicht an die nächsten Wahlen. Der 41-Jährige zitierte Ronald Reagan nicht von ungefähr. Auch er selbst kommt aus dem Showbusiness. Wiederholt spielte er in seiner Rede auf seine Karriere als Kabarettist an. Während meines ganzen Lebens habe ich versucht, alles zu tun, damit die Ukrainer lachen können. Das war nicht meine Arbeit, sondern meine Mission. Und in den nächsten 5 Jahren werde ich alles tun, liebe Ukrainer, damit ihr nicht weinen müsst. Als seine wichtigste Aufgabe stellte Zelensky es dar, den Krieg im Donezbecken zu beenden. Damit unsere Helden nicht länger sterben müssen, bin ich zu allem bereit. Ich bin bereit, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen und meinen Posten zu verlieren. Wir sind bereit zum Dialog. Aber an dessen Anfang muss stehen, dass alle unsere Kriegsgefangenen in die Ukraine zurückkehren. An dieser Stelle fiel Selenskyj aus dem Ukrainischen und sprach plötzlich Russisch, als ob er sich direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wende. Schon vor seiner Amtseinführung machte der 41-Jährige deutlich, dass er ein volksnaher Präsident sein will. Auf seinem Weg ins Parlament klatschte er seine Anhänger am Straßenrand ab. Er stellte sich zu einigen von ihnen und nahm mit ihnen Selfie-Fotos auf. Noch unklar ist, ob das Parlament seine Auflösung hinnehmen oder ob es rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Präsidenten suchen wird. Verschiedene Fraktionen äußerten sich dazu unterschiedlich. Für vorgezogene Neuwahlen sprach sich die Vaterlandspartei von Julia Timoschenko aus, auch die liberale Partei Selbsthilfe, deren Abgeordneter Oleg Beresyuk. Die Gesellschaft verlangt nach Neuwahlen zum Parlament. Das ist ein normaler Vorgang, dass ein Parlament entsteht, das mit dem Präsidenten zusammenarbeiten kann. Wir sind bereit, um das Vertrauen der Wähler zu kämpfen. Kritischer äußerten sich Vertreter der größten Fraktion im Parlament, der Fraktion des bisherigen Präsidenten Petro Poroschenko. Sie werde Neuwahlen nur unter bestimmten Bedingungen zustimmen, hieß es dort. Abgeordnete der Fraktion kritisierten auch Selenskyjs Äußerungen zum Krieg im Donezbecken, so Oleksij Muschak. Er spielt hier mit der Rhetorik der pro-russischen Partei Oppositioneller Block. Denn Frieden, ja, den können wir schon morgen haben. Aber die Frage ist doch, um welchen Preis? Und der Preis dürfe eben nicht sein, Russland Einfluss auf die ukrainische Politik zu geben, so Kritiker von Selenskyj.
Seit einem Jahr ist Andrea Nahles nicht nur Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, sondern zugleich auch Chefin der Bundespartei. Allerdings haben sich die Wahl- und Umfrageergebnisse seitdem nicht verbessert, im Gegenteil. Was passiert, wenn die Sozialdemokraten bei der Europawahl unter 20% fallen und nach über 70 Jahren auch die einstige Hochburg Bremen verlieren sollten? Kommt dann die Palastrevolution? Darüber wird im politischen Berlin gemunkelt. Mehr dazu von Frank Capellan.
Andrea Nahles ist not amused. Die Parteichefin macht Wahlkampf. Heute in Potsdam. Gerüchte über einen angeblich bevorstehenden Putsch bei den Sozialdemokraten kann sie da gar nicht gebrauchen. Die Chefin steht unter Druck. Sie hatte Justizministerin Katharina Barley ins Rennen geschickt, obwohl die zunächst gar nicht wollte. Hoch sind die Erwartungen an Barley. Sie gilt als Hoffnungsträgerin. Sie soll den Abwärtstrend der SPD stoppen. Dass dies gelingt, glaubt wenige Tage vor der Wahl aber kaum jemand.
Jetzt wird Wahlkampf gemacht. Wir sind unterwegs in Deutschland, um die Menschen zu überzeugen, dass sie zur Wahl gehen. Wir haben mit Katharina Barley eine hervorragende Spitzenkandidatin. Und das ist das, was mich beschäftigt, alles andere nicht.
Bekräftigt heute die Parteivorsitzende Andrea Nahles. Abgeordnete aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen könnten den Aufstand wagen, sollte die Wahl daneben gehen, hat es am Wochenende geheißen. Die 20%-Marke gilt es zu reißen und dann ist da noch Bremen. Seit 70 Jahren in sozialdemokratischer Hand muss Nahles den Fraktionsvorsitz abgeben, wenn diese Bastion fällt.
Bremen ist irgendwie SPD pur, kennt jeder, weiß jeder, ist so geatmet.
Gibt Carsten Schneider zu bedenken, doch der Thüringer ist Fraktionsgeschäftsführer, damit enger Vertrauter von Andrea Nahles. Dass Europa- und Bremen-Wahl eine Führungsdebatte mit Konsequenzen gar für die Bundesregierung auslösen könnten, glaubt er nicht.
Ich persönlich glaube aber nicht, dass dieses Wahlergebnis zu einer Störung des Betriebsklimas oder der Fragestellung der Koalition danach führen wird.
Tatsächlich dürfte noch entscheidender sein, wie es mit den Genossen bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg weitergehen wird. Zwar hat die Fraktionsspitze ungute Erinnerungen daran, dass die starken Landesverbände NRW und Niedersachsen schon Anfang Januar zu einer eigenen Klausur luden. Dass sie es aber wagen könnten, Andrea Nahles aus dem Amt zu drängen, gilt doch als unwahrscheinlich. Achim Post, NRW-Landesgruppenchef, dessen Name für die Nachfolge genannt wird, ist eher ein auf Ausgleich bemühter Mann, kein Putschist.
Andrea Nahles sitzt fest im Sattel und wir werden Umfragewerte sicherlich nicht verbessern, wenn wir übereinander reden.
Erklärt daher ein anderer Niedersachse, Lars Klingbeil. Ich halte das alles für eine Ente, meint der SPD-Generalsekretär zu den Gerüchten über den möglichen Aufstand bei den Sozialdemokraten. Mit Namen lässt sich keiner der Nahles-Kritiker zitieren, bis auf einen. Florian Post, Bundestagsabgeordneter aus Bayern, bleibt sich und seiner Kritik an der Parteiführung auch heute treu. Es ist die Nahles-Scholz-SPD, die für den derzeitigen Zustand der Partei verantwortlich ist, meint Post und nimmt damit auch den Vizekanzler ins Visier. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, die Koalition in Frage zu stellen, warnt Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus den Partner. Doch auch seitens der Christdemokraten droht Ärger. Auch die noch neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer steht vor einer Bewährungsprobe. Paul Ziemiak, ihr Generalsekretär, stärkt ihr morgen im NTV-Interview demonstrativ den Rücken.
Sie hat vor allem jetzt einen tollen Start hingelegt. Und wenn Sie sich umhören an der Basis, vor allem auch in der CDU, dann finden alle, sie macht es genau richtig. Als erstes hat sie die Partei zusammengeführt. Jetzt geht es darum, dass die Partei ihr Profil noch mal schärft.
Schlechte Werte für die Union werden auch mit der Aufgabenteilung zwischen Kanzlerin und Parteivorsitzender in Verbindung gebracht. Ein Einbruch der Union könnte den Druck auf Kramp-Karrenbauer erhöhen, doch vorzeitig zur Kanzlerschaft zu greifen.
Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Für viele Wählerinnen und Wähler ist er ein ganz gutes Hilfsmittel, um sich zu entscheiden. Doch jetzt muss die Bundeszentrale das Tool vom Netz nehmen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Sebastian Tittelbach.
Beim Wahl-O-Mat können sich Wähler anhand von einfachen Fragen unabhängig darüber informieren, welches Parteiprogramm am besten zu ihnen passt. Doch die Richter bemängeln die Art, wie die Ergebnisse angezeigt werden. Dort kann der Nutzer höchstens 8 Parteien miteinander vergleichen. Dadurch werde mittelbar das im Grundgesetz verankerte Recht auf Chancengleichheit verletzt, so die Richter. Sie gaben der Partei Volt Deutschland Recht und haben den weiteren Betrieb des Wahl-O-Mat untersagt. Die Bundeszentrale für politische Bildung argumentiert, dass eine andere Darstellung der Ergebnisse technisch nicht möglich sei. Sie kündigte umgehend eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster an. Das Angebot des Wahl-O-Mat nutzen immer mehr Wähler. Im Vorfeld der Europawahl klickten sich bis jetzt 6,3 Millionen Anwender durch den Fragenkatalog.
Über die Regierungskrise in Österreich haben wir ja bereits berichtet. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der trat ja bereits heute Mittag vor die Presse. Jetzt, in diesen Minuten, hat er Neuigkeiten.
Verfolgt haben viele sehr enttäuscht sind über das, was sie hier in diesem Video zu sehen bekommen haben, ist jetzt keine Notwendigkeit mehr, noch genauer auf all diese Vorkommnisse und Geschehnisse einzugehen, sondern ich glaube, was die Menschen im Moment viel stärker bewegt und die Frage, die viel größer ist, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Zum Ersten in der notwendigen Aufklärungsarbeit, was all die Vorwürfe betrifft, die hier im Raum stehen gegen die Freiheitliche Partei. Und zum Zweiten natürlich auch die Frage, wie geht es weiter in der Bundesregierung? Zunächst einmal zur Aufklärung. Ich bin der festen Überzeugung, dass was es jetzt braucht, vollständige Transparenz und eine lückenlose und unbefangene Aufklärung ist. Das muss sichergestellt werden. Das haben sich die Österreicherinnen und Österreicher verdient. Innenminister Herbert Kickl war zur Zeit dieser Geschehnisse, die hier am Video zu sehen waren, Generalsekretär seiner Partei und er ist somit auch für die finanzielle Gebarung seiner Partei hauptverantwortlich gewesen. Darüber hinaus habe ich in den Gesprächen nach der Veröffentlichung des Videos mit ihm, aber auch mit anderen Vertretern seiner Partei nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es hier ein Bewusstsein für die Dimension der ganzen Sache gibt. Ich habe aber darüber hinaus auch das Gefühl gehabt, dass es nicht die notwendige Sensibilität im Umgang mit diesen Vorwürfen gibt. Ich glaube, gezeigt hat sich das auch durch die Entscheidung des Innenministers, seinen ohnehin schon umstrittenen Generalsekretär Goldgruber jetzt auch noch zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit zu bestellen. All das führt meiner Meinung nach zu einer Gemengelage, wo es eigentlich schlüssig gewesen wäre, wenn, so wie Heinz-Christian Strache auch durch seinen Rücktritt, der Innenminister durch einen Rückzug aus seiner Funktion sichergestellt hätte, dass hier eine lückenlose Aufklärung möglich ist und dass es auch nicht irgendwie den Anschein einer Einflussnahme auf diese Aufklärung geben könnte. Diesen Schritt hat er nicht gemacht und insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Ich habe das auch dem Innenminister in einem persönlichen Gespräch und dem Parteichef Norbert Hofer in einem Telefonat mitgeteilt. Die Freiheitliche Partei, das haben Sie wahrscheinlich mitverfolgt, hat angekündigt, dass sie, sollte Herbert Kickl als Innenminister entlassen werden, sich vollständig aus der Regierungsarbeit zurückziehen wird. Wenn dem so der Fall ist, und davon gehe ich nach dieser Ankündigung aus, habe ich mit dem Bundespräsidenten vereinbart, dass wir bis zur Wahl natürlich Stabilität sicherstellen wollen und daher die frei werdenden Funktionen in den Ministerien durch Experten bzw. Spitzenbeamte übernommen werden. Das schafft uns die Möglichkeit, dass wir auch in dieser für die Republik durchaus herausfordernden Situation bis zum Tag der Wahl Stabilität gewährleisten.
Soweit also Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er wirft seinen Innenminister Kittel von der FPÖ aus dem Kabinett. Und die Konsequenzen seiner Entscheidung hat er gerade eben erläutert, gerade eben live hier im Deutschlandfunk übertragen. Zu unserem nächsten Thema. Dass im Mittleren Osten die Kriegsgefahr gestiegen ist, war in den vergangenen Tagen und Wochen zu beobachten. Jetzt hat US-Präsident Trump dem Iran seine Vernichtung angedroht. Sollte es die USA angreifen? Darauf reagierte Teheran prompt, wie Karin Senz berichtet.
US-Präsident Trump twittert, der iranische Außenminister Zarif antwortet auf Twitter. Bedrohen Sie niemals einen Iraner, schrieb er mit einem Hashtag davor. Und wörtlich, probieren Sie es mit Respekt. Das funktioniert. Zarif weiter, Trumps Verhöhnungen und der Wirtschaftsterrorismus der USA würden nicht das Ende des Iran bedeuten. Wie so oft reagieren erstmal nicht die Obersten des Landes, Präsident Rouhani und Ayatollah Khamenei. Gestern war in Bagdad nahe der US-Botschaft eine Rakete eingeschlagen. Offenbar vermutet Trump den Iran dahinter, denn er drohte dem Land mit dem offiziellen Ende. Er twitterte, bedrohen Sie die USA nie wieder. Bei den Angriffen war niemand verletzt worden. Bis jetzt hat sich niemand dazu bekannt. Es ist unklar, wie er dahinter stecken könnte. Washington hatte Anfang des Monats vor iranischen Angriffen auf US-Einrichtungen gewarnt. Letzte Woche wurde diplomatisches Personal aus dem Irak abgezogen. Der deutsche Außenminister Maas sprach von hohen Spannungen in der Region. Er warnte, durch unvorhergesehene Ereignisse könnte die Gewalt eskalieren. Man setze aber auf Deeskalation und nütze dazu Gesprächskanäle auf beiden Seiten.
Das Dekret von US-Präsident Trump zeigte Wirkung. Trump hat amerikanischen Firmen faktisch verboten, mit der chinesischen Firma Huawei zu kooperieren. Google hat jetzt angekündigt, das Unternehmen künftig nicht mehr mit seinem Handy-Betriebssystem Android auszurüsten. Huawei selbst versucht jetzt, seine Kunden zu beruhigen, wie Steffen Wurzel berichtet.
Am Vormittag deutscher Zeit reagierte Huawei auf die Google-Ankündigung. Allen Kunden, die Smartphones oder Tablets des Herstellers besäßen, werde man auch künftig Sicherheitsupdates anbieten. Das teilte das Unternehmen schriftlich mit. Der Konzern, der in Deutschland unter dem Markennamen Huawei auftritt, betonte außerdem, dass man in den vergangenen Jahren sehr eng an der Weiterentwicklung von Android mitgearbeitet habe. Davon hätten Kunden und die Smartphone-Industrie insgesamt profitiert. Auch Chinas Staats- und Parteiführung äußerte sich inzwischen kurz. Man habe von der Nachricht aus den Medien erfahren, erklärte Regierungssprecher Liu Kang in Peking. Man werde die Situation weiter genau beobachten und man wolle chinesischen Firmen helfen, ihre ihnen zustehenden Rechte gerichtlich durchzusetzen. Der amerikanische Internetkonzern Google hatte gestern Abend erklärt, dass er einer Anordnung der US-Regierung folgen werde und künftige Huawei-Geräte, die mit Android laufen, aus dem konzerneigenen Play Store aussperren wolle. Für künftige Huawei-Telefone und Smartphones bedeutet das, sie werden dann ohne Google-Dienste ausgeliefert und, besonders wichtig, auch bestimmte Sicherheitsfeatures fehlen. Geräte, die bisher im Einsatz sind, das hat auch Google selbst ausdrücklich bestätigt, sind nicht betroffen.
Google hat also angekündigt, Huawei künftig nicht mehr mit Android auszurüsten. Das chinesische Unternehmen versucht, seine Kunden zu beruhigen. Steffen Wurzel war das mit Informationen dazu. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich möchte Sie noch verweisen auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, nämlich zur Entwicklung in Österreich, zu Strache-Gate und der Rolle der Medien und zum neuen Präsidenten in der Ukraine. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen Abend.